Ihr habt ein Erbe in Aussicht, ich weiß es nicht. Je nachdem, was man schon erlebt hat, hat man vielleicht ganz unterschiedliche Assoziationen zum Thema Erbe. Erbschuld, Erbschaftsstreit, Lebensversicherung, Altersvorsorge, Haus, Äcker, Geld. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr an Erbe denkt. Sicher ist, jeder kriegt mal seinen Pflichtteil, jeder kriegt einen Anteil hoffentlich. Und um diesen Anteil, da geht's jetzt nochmal. Ich fand es interessant, dass Elmar vorhin mit den Psalmen geendet hat, denn da machen wir jetzt gerade weiter bei den Psalmen. Diesen Teil, den man kriegt, der kommt auch in den Psalmen einige Male vor. Und die Erklärung dafür, die finden wir im 4. Buch Mose. Wir werden dann sehen, wie das alles zusammenhängt. Aber wir starten mit diesen Gedanken aus den Psalmen und aus den Klageliedern, wo es auch darum geht, dass jemand einen Teil kriegt und sich darüber freut. Verse, die vielleicht, wenn man sie in einer älteren Übersetzung liest, erstmal ein bisschen sperrig sind. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du hältst mein Los in deinen Händen. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. So heißt's in Psalm 16. Der Herr ist mein Gut und mein Teil, und das Erbteil taucht da noch mehr auf. Ein ganz ähnlicher Vers steht in Psalm 73. Da sagt der Psalmbeter: Gott, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott. Allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. Wieder taucht es auf. Und dann noch einmal in den Klageliedern, da sagt die Seele: Der Herr ist mein Teil. Darum will ich auf ihn hoffen. Und man könnte sich ja schon die Frage stellen, was ist denn hier für ein Teil gemeint? Gott ist doch Person. Gott ist doch nicht irgendein Teil oder ein Erbe, das man sich unter Nagel reißen kann. Aber was wir hier wahrnehmen, es erfüllt diese Psalmbeter mit unheimlicher Freude, mit einer Freude, die sogar dann standhält, wenn Trauer ist, wenn da die Seele verschmachtet. Dann ist es der Anker: Gott ist mein Teil. Und dem möchte ich mit euch heute auf die Spur gehen, denn die Wurzeln dafür, die finden wir in Numeri 18. Ich habe so ein paar Gedanken auf dem Handout, wo ihr die Gliederung mit durchgehen könnt. Das könnt ihr gern dabei durchgehen lassen. Woher kommt es, diese Rede von diesem Teil, von diesem Anteil, das der Psalmbeter bei Gott findet? Das geht zurück auf das Buch Numeri und eigentlich noch weiter zurück in den Exodus, in das 2. Buch Mose. Ihr alle kennt die Geschichte, wie Gott sein Volk aus Ägypten rausboxt und bei einer dieser Plagen eben diese Erstgeburt der Ägypter schlägt. Und von da an ist jede Erstgeburt des Volkes für Gott heilig, für Gott geweiht. Wenn wir uns das Volk vorstellen als lauter Familien, sagt Gott: Hey, ich habe eure Erstgeburt verschont. Die Erstgeburt jeder Familie, die gehört mir. Und damit macht Gott letztlich deutlich, wenn ihm die Erstgeburt gehört, macht er deutlich, jede Familie gehört ihm, ja, letztlich das ganze Volk, verdankt ihm das Leben. Und man hat ab da die Erstgeburt bei den Tieren geopfert und die Erstgeburt bei den Söhnen und bei den Töchtern ausgelöst. In Numeri, im 4. Buch Mose, führt Gott den Gedanken jetzt weiter, als er die Leviten in seinen Dienst ruft. Über die Leviten haben wir ja bei Elmar schon einiges gehört, wie sie gezählt wurden. Anders als die anderen, sie wurden ausgelassen bei der allgemeinen Volkszählung, sie wurden extra gezählt, weil sie die Erstgeburt dieser einzelnen Familien auslösen sollten. Hat man sauber gezählt und hat dann alle Erstgeburt, die mehr war als Leviten, die hat man dann ausgelöst noch durch Geld. Und die Leviten, die waren geheiligt für Gott. Sie durften Dienst tun an der Stiftshütte. Über die Dienstzeit haben wir schon gehört. Und ich finde faszinierend, wie das steht. Die Leviten wurden bestellt nach dem Wort des Herrn, das durch Mose ergangen war, ein jeder zu seinem Dienst und zu seiner Traglast, wie der Herr es Mose geboten hatte. Was für ein Geheimnis, Gott bestimmt jeden zu seiner Traglast. Ich weiß nicht, woran du gerade denkst, wo du manchmal eine Last empfindest, vielleicht auch für was Großes. Gott gibt hier jedem Levit seine Traglast. Gott verteilt auf viele Schultern. Das Prinzip sehen wir ganz oft in der Bibel. Ja, und so werden die Leviten geweiht. Auch darüber haben wir schon gesprochen in Nummer 8. Die Haare geschoren, die Kleider gewaschen. Und dann stelle ich mir das wirklich als einen sehr besonderen und heiligen Moment vor, als die Leviten geweiht wurden und das Volk da steht und die Hände auf die Leviten legt und sagt, ja, ihr steht stellvertretend für uns am Heiligtum. Wir identifizieren uns mit eurem Dienst, ihr macht es stellvertretend für uns alle. Und dann stehen da die Leviten, steht in Nummer 8, genauso und legen ihre Hände wiederum den Opfertieren auf. Denn die Leviten wissen ja, dass sie selber genauso wenig schuldlos sind wie das Volk. Und sie legen ihre Hände den Opfertieren auf, als Zeichen, ihr Opfertiere, ihr tragt stellvertretend auch unsere Schuld, weil wir brauchen ja genauso die Versöhnung von Gott. Und so werden die Leviten abgesondert zum Dienst für Gott statt der Erstgeborenen. Sie unterstützen die Priester im Dienst. Ja, und nur sie, die Geweihten, dürfen so nah an das Heiligtum ran. Wir haben innerhalb der Leviten nochmal den Aaron und seine Nachkommen, die zum Priesterdienst bestimmt sind, und alle anderen Nachkommen von Levi, die dann als die Leviten dienen. Und wie der Dienst genau aussieht, das lesen wir in Numeri Kapitel 18. Ich möchte hier die ersten 7 Verse gemeinsam lesen. Die PowerPoint hat es ein bisschen verhakelt, etwas in die Breite gezogen, aber ich glaube, man kann es trotzdem lesen. Der Herr sprach zu Aaron, du und deine Söhne und deine Sippe, ihr sollt die Schuld tragen, wenn eine Verfehlung begangen wird am Heiligtum, und du und deine Söhne mit dir, ihr sollt die Schuld tragen, wenn eine Verfehlung begangen wird bei eurem Priesterdienst. Wir erinnern uns an das, was Elmar gerade mit uns gemacht hat, den Aufstand der Söhne Korach. Das heißt, es gab tatsächlich Anlass, hier den Dienst der Priester und Leviten wirklich nochmal zu ordnen und deutlich zu machen, hey, es ist eine heilige Sache, gebt Acht, was ihr da tut. Und hier sagt Gott den Priestern, ihr tragt die Verantwortung, dass es hier so zugeht, wie die Ordnungen Gottes das vorsehen. Aber er lässt sie mit dem Priesterdienst nicht allein, sondern stellt ihnen die Leviten als Helfer zur Verfügung. Aber deine Brüder aus dem Stamm deines Vaters Levi sollst du zu dir nehmen, dass sie bei dir seien und dir dienen. Du aber und deine Söhne mit dir sollen dienen vor der Hütte des Gesetzes. Und sie sollen Sorge tragen für dich und die ganze Stiftshütte. Doch zu dem Gerät des Heiligtums und zu dem Altar sollen sie sich nicht nahen, damit nicht beide sterben, sie und ihr, sondern sie sollen bei dir sein, dass sie Sorge tragen für die Stiftshütte, alles, was deren Dienst erfordert. Kein anderer aber soll sich euch nahen. Ihr aber sollt Sorge tragen für das Heiligtum und für den Altar, damit hinfort nicht mehr ein Zorn komme über die Israeliten. Denn siehe, ich habe die Leviten, eure Brüder, genommen aus den Israeliten, euch zum Geschenk. Was für ein schönes Bild. Euch zum Geschenk, als die dem Herrn zu eigen gegeben sind, damit sie den Dienst an der Stiftshütte versehen. Du aber und deine Söhne mit dir, ihr sollt Sorge tragen um euer Priestertum, dass ihr dient in allen Verrichtungen am Altar und hinter dem Vorhang. Denn euer Priestertum übertrage ich euch als Aufgabe. Kein Verdienst, sondern eine Aufgabe, ein Dienst. Wenn ein Fremder sich naht, soll er sterben. Also hier ordnet Gott den Dienst der Priester und der Leviten nochmal. Die Priester haben die Gesamtverantwortung und nur sie dürfen das Heilige versorgen, die Lade, den Schaubrottisch, Brand- und Räucheraltar, das ist ihr Bereich. Außer auf der Reise, wenn sie es abgedeckt hatten, dann durften es die Leviten auch tragen. Und die Leviten wiederum helfen den Priestern, sorgen für die Stiftshütte. sind als Geschenk den Priestern gegeben für ihren Dienst. Und wir wollen jetzt angucken, was bedeutet denn das, dieses Herausgerufensein für die Leviten und auch für die Priester im Besonderen? Was bedeutet das, so herausgerufen zu sein? Und wir sind heute jetzt hauptsächlich in Kapitel 18 und da lesen wir in Vers 20, dass es zunächst mal auch ein Verzicht bedeutet für die Leviten. Als es dann nämlich darum geht, zu überlegen, wenn wir denn dann im verheißenen Land sind, wer wohnt denn dann wo? Da macht Gott von Anfang an deutlich, dass die Leviten auch hier in einer besonderen Rolle sind. Der Herr sprach zu Aaron, du sollst ihnen in ihrem Land kein Erbteil geben. Nee, zu Aaron sprach er, du sollst in ihrem Land kein Erbteil besitzen, auch keinen Anteil unter ihnen haben. Denn ich bin dein Anteil und dein Erbe mitten bei den Israeliten. Das sagt Gott in Vers 20 zu Aaron und in Vers 23 bekräftigt er es nochmal für alle Leviten, dass er sagt, ihr werdet kein zusammenhängendes Stammesgebiet haben. Anders als alle anderen, die als Stammesgebiet wissen, wo sie leben werden, ihr werdet kein zusammenhängendes Stammesgebiet haben. Zunächst mal ein Verzicht, denn man erbt doch gern. Erbe, na, das ist jemand, dem man wichtig ist, der einem was anvertraut. Erbe kann auch Sicherheit geben, Zukunft. Und hier heißt's, ihr Leviten, ihr seid außer vor. Ihr habt kein Erbe, kein zusammenhängendes Stammland, anders als die anderen. Eine Herausforderung. Aber der Vers, der endet ja nicht hier, sondern er geht weiter. Der Vers geht weiter, denn ich bin dein Anteil und dein Erbteil inmitten der Israeliten, sagt Gott hier. Ich bin dein Anteil. Und die Frage ist, wie macht es Gott? Was heißt das, das, was wir vorhin in den Psalmen gelesen haben, wenn Gott sagt, ich bin dein Teil? Wenn das Erbe ersetzt, scheint Gott zu sagen, ich versorge dich. Ich will dir das Wichtigste sein. Ich sichere deine Zukunft und du darfst dich mir nahen in ganz besonderer Weise. Und Gott hält Wort. Und in den folgenden Versen oder überhaupt in Kapitel 18 und 35 zeigt er dann, wie er einerseits die Priester und die Leviten auf unterschiedliche Weise versorgen wird. Und zwar ganz praktisch. Als erstes lesen wir in den Versen 8 bis 19, dass Gott jetzt mal als erstes die Priester versorgt vom Volk und zwar durch die Opfergaben. Es gab ja ganz verschiedene Opfervorschriften, da könnte Elmer mal noch genauer fragen, was da im Levitikus alles steht. Es gab Brandopfer, die komplett verbrannt wurden, aber von vielem anderen durfte gegessen werden. Und von diesen heiligen Gaben hat Gott gesagt, das kriegt ihr Priester, das dürft ihr essen an heiligem Ort. Und dann gab es Unterschiede, die führen jetzt zu weit, was jetzt nur die Männer essen dürfen, was Männer und Frauen essen dürfen, was die essen dürfen, die gerade rein sind oder die gerade nicht rein sind. Aber das Schöne ist, es ist für alle was dabei. Gott versorgt durch die Anteile der Opfer vom Volk, versorgt er die Priester. Das heißt, das, was das Volk Gott bringt, gibt er seinen Priestern, denen, die er nahe zu sich gerufen hat. Das Beste vom Öl und Wein, alles Gebande, alle Erstgeburt und so weiter. Das ist das Erste, wie Gott hier ganz praktisch diese Priester versorgt. Wie versorgt er die Leviten? Die Leviten versorgt er durch den Zehnten. Schreibt mal hin, 10%. Das Volk Israel hatte den Auftrag, 10% von allem, was ihnen Gott gegeben hat, Gott zurückzugeben. Und mit diesen 10%, das das Volk gebracht hat, durften die Leviten davon leben. Und interessant ist, sie durften überall davon essen, nicht nur am Heiligtum. Und interessant ist, wie im Laufe der Geschichte man merkt, wie die Dinge zusammenhängen. Und zwar haben die Leviten ganz hautnah gemerkt, wie treu das Volk gerade Gott gegenüber war. Sie haben es tatsächlich an ihrer Versorgung gemerkt. Wir lesen beispielsweise in Nehemia 13, also nach dem Exil dann, als Nehemia alles wieder ordnet, auch am Tempel, dass Nehemia sich umschaut und sagt, Leute, wo sind die Leviten? Die, die hier die Musik machen, die, die hier Dienst tun, wo sind die? Und dann hieß es, ja, die sind heim aufs Feld. Ja, warum? Ah, weil ihr den Zehnten nicht mehr gegeben habt. Ja gut, wovon sollen sie leben? Das heißt, hier ordnet Nehemia das wieder, dass nach dem Wort Gottes gelebt wird. Das Volk gibt wieder den Zehnten und die Leviten müssen nicht mehr selber aufs Feld, sondern können wieder Dienst tun am Heiligtum, so wie es eigentlich geplant war. Klar, jetzt sind wir heute im Neuen Testament und es ist schön, dass wir keine Priester mehr brauchen, sondern dass jeder von uns direkt zu Gott kommen kann. Und wir haben im Neuen Testament auch nicht mehr das Gebot vom Zehnten. Und trotzdem finden wir ja manche Prinzipien wieder, wo im Reich Gottes was freigesetzt werden kann. Dort, wo zum Beispiel daheim sich eine Gemeinde zusammenschließt und einen Jugendreferent anstellt und sagt, wir wollen, dass hier was geschieht. Wir tun uns zusammen. Eine Frau aus meiner Gemeinde hat Malachi 3, Vers 10, wo ja das auch nochmal gesagt wird, wie Gott es belohnt, wenn man den Zehnten ihm gibt. Sie hat es ganz praktisch erlebt. Die Elfriede hat mir gesagt, weißt du, wir haben uns reich geschenkt. Das war so ihr Fazit, als sie mal 50, 60 war. Wir haben uns reich geschenkt. Ich weiß auch nicht genau, wo das dann alles immer herkam, aber Gott hat so versorgt. Fand ich ein tolles Lebenszeugnis. Gott schenkt, Gott versorgt. Aber es endet nicht bei den Leviten, sondern auch hier lässt er das weiterfließen und sagt, ihr Leviten, ihr gebt auch nochmal 10% weiter. Also quasi 10% von 10%. Sodass letztlich 1% vom Volk wieder bei den Priestern landet und deren Versorgung auch wieder wirklich sichergestellt war. Und das Schöne finde ich hier als Prinzip, Gott schenkt sogar so viel, dass man nochmal weitergeben kann. Auch ein göttliches Prinzip. Gott versorgt nicht nur uns, sondern er will uns so versorgen, dass wir auch nochmal weitergeben können. Mich hat fasziniert, wir hatten letztes Jahr einen Bibelschüler und der hat gesagt, als er sich überlegt hat, ob er ein Jahr aus dem Beruf rausgeht, ob er Bibelschule macht, hat er mal überschlagen, was das wohl alles kosten würde. Dann hat er einen Betrag und hat gedacht, okay, wenn ich so viel für mich verwende, ich will als erstes Gott den Zehnten geben. Dann hat er 10% von dem, was das Jahr kosten würde, ausgerechnet und hat es gespendet. Hat es niemand erzählt. Aber noch bevor die Bibelschule begann, hatte er das Geld von Gott wieder geschenkt gekriegt durch Leute aus seiner Gemeinde, die sagten, ach, du machst Bibelschule, das unterstütze ich gebe dir was. Und er hat plötzlich was gemerkt von diesem göttlichen Segenskreislauf, in dem er da drin war. Fand ich unheimlich inspirierend. Oder auf einer junge Erwachsenenfreizeit meinte mal einer, wisst ihr, immer wenn ich gerade jammer und mich was nervt, dann schreibe ich eine Überweisung, weil dann weiß ich wieder, wie gut es mir geht. Ist es nicht nett, was da drin steckt, wie Geben einfach auch froh machen kann? Fand ich unheimlich ansteckend. Ja, zurück zu den Priestern und Leviten. Sie sind ausgesandert für Gott. Sie haben kein Erbe, aber sie werden versorgt von Gott. Und das Schöne ist ja auch, wie Gott hier ein gegenseitiges Aufeinander angewiesen sein schafft. Und ich glaube, auch das ist noch mein Geheimnis. Wir sind ja gern so selbstständig und autark und unabhängig als Menschen. Und Gott stellt uns in Gemeinschaft und sagt, naja, Volk, ihr braucht die Leviten, dass sie Dienst tun, dass sie euch Vergebung zusprechen. Und Leviten, ihr braucht das Volk, dass sie euch versorgen. Ihr gehört zusammen vor mir. Wie schön, wie Gott da auch gemeinsam Gemeinschaft stiftet. Aber wo werden denn die Leviten jetzt leben? Ich meine, jetzt haben sie immerhin was zu essen, das ist ja schon mal gut. Aber wenn dann später das Land verteilt wird, dann gibt es ja 2,5 Stämme, die östlich des Jordans bleiben und dann gibt es 9,5 Stämme, die westlich des Jordans sind. Das heißt, die haben ihr Stammesgebiet. Ja, und wo wohnen jetzt die Leviten? wo es hieß, ihr habt kein Erbe, kein zusammenhängendes Stammesgebiet. Hier versorgt Gott wieder und schenkt Lebensraum. Und zwar sagt er, dass jeder Stamm entsprechend seiner Größe Städte als Wohnraum abgeben soll für die Leviten. Insgesamt 48 Stämme, das lesen wir in Nummer 35. Jeder Stamm soll entsprechend seiner Größe Städte abgeben, mit einem Weideland drumherum. Das war dann so, dass die Stadt in jede Richtung nochmal 1000 Ellen gedacht. Das gab dann diesen Bezirk an Weideland außenrum, so eine quadratische Anlage. 48 solche Städte sollten sie den Leviten zur Verfügung stellen. Kleines Detail, so eine quadratische Anlage finden wir öfters in der Bibel. Das himmlische Jerusalem ist auch quadratisch. Der Tempelbezirk, den Hesekiel sieht, ist auch quadratisch in Hesekiel 42. Und so wie die Städte beschrieben werden, bei der Ostseite beginnend, so wurde auch das heilige Lager beschrieben, wie die Israeliten sich angeordnet haben. Das heißt, wir haben hier nochmal eine Lagerordnung im Kleinen, hier nochmal eine Symbolfunktion. Gott will bei seinem Volk wohnen, so wie später im himmlischen Jerusalem. Und ich finde, auf uns übertragen, können wir da auch nochmal überlegen, wo finden wir das heute bei uns Orte, die Gottes Gegenwart repräsentieren? Und das Schöne ist, du bist ein Geistträger. Im Alten Testament hat Gottes Gegenwart auf der Stiftshütte geruht, auf dem Allerheiligsten. Und jetzt will Gott Wohnung nehmen in dir und in mir. Du und ich, wir dürfen Geistträger sein. Wir dürfen ihn in die Welt tragen. Und es kann ganz praktisch werden. Und ich finde, da kann man überlegen, wie wird mein Wohnzimmer, meine Arbeitsstelle, mein Büro, meine Gemeinde, wie wird das ein Ort, der was repräsentiert von diesem Gott, der sagt, ich will bei euch wohnen. Ich will euch nahe kommen. Wie kann das für unser Umfeld spürbar werden? Hey, das ist ein Ort, wo Gott wohnt. Du bist eingeladen. Gott schenkt den Leviten Wohnraum. 48 Städte. Ich habe mich hier ein bisschen ausgetobt mit Pfeilen, gell? 48 Städte für die Leviten. Und auch da gibt es aber wieder eine Umkehrung, was das Ganze wieder an Segen für das Volk bedeutet. Und zwar von diesen 48 Städten wurden jetzt nochmal 6 Städte ganz besonders ausgewählt. Das waren sogenannte Freistädte, Schutzorte für Menschen, die Schuld auf sich geladen hatten, ohne Absicht. Wenn jemand umgebracht hatte, musste der getötet werden. Denn das Land ist heilig, Gott ist heilig, und der Mensch steht ganz besonders unter dem Schutz Gottes. Das hat Gott schon im Noah-Bund deutlich gemacht. Mensch ist Ebenbild Gottes. Den darf man nicht einfach umbringen. Sondern im alten Bund stand darauf dann die Todesstrafe. Wenn mindestens 2 glaubhafte Zeugen da waren, dann musste ein Nahestehender des Getöteten den quasi rächen. Aber nur den, der eben der Mörder war. Aber jetzt gab es ja auch Fälle, dass das kein Mord war, sondern wir würden es heute vielleicht Totschlag nennen. Oder da war ein Unfall passiert und es war keine Absicht dahinter. Und trotzdem war ein Mensch zu Tode gekommen. Dafür gab es diese Asylstätte, dass man dorthin fliehen konnte, dort angehört wurde, das Anliegen wurde geprüft. Und wenn dann rauskam, ja, er ist zwar schuld, dass ein anderer gestorben ist, aber ohne Absicht, ohne bösen Willen. Dann sollte der den Rest seiner Lebenszeit, beziehungsweise so lange wie dort der hohe Priester, der Amtierende, gelebt hat, sollte er dort bleiben in diesen sogenannten Asylstätten. Diese Asylstätte waren einerseits auch Strafe, denn man hat jetzt nicht mehr zu Hause gewohnt, sondern in der Asylstadt. Und gleichzeitig war es einfach Schutz, Schutz vor der Blutrache. Und auch da doch wieder ein wunderschönes Bild. Schutz ist dort, wo die Leviten wohnen, Schutz ist in diesen Asylstätten, die einfach auch auf die Gegenwart Gottes hindeuten. Und ich sehe da drin auch schon den Hinweis auf Jesus, der unser Schutz ist. Und der das Ganze nochmal übertrifft, weil er das komplette Lösegeld bezahlt hat, weil er als der Reine uns wirklich freikaufen kann. Wenn man an den Schächer am Kreuz denkt, der neben Jesus hing, vermutlich war das schon auch ein Mörder mit Absicht. Und ihm spricht Jesus zu, du darfst heute noch mit mir im Paradies sein, weil er umgekehrt ist. Was für ein Wunder. Aufs irdische Leben bezogen war dieses Auslösen von jemand, der bewusst gemordet hatte, aufs irdische Leben bezogen war das im Alten Testament nicht möglich. Aber im Neuen Testament durch Jesus gibt es selbst dafür die Möglichkeit für Vergebung. Also zurück nochmal zu unseren Leviten. Die Leviten kriegen 48 Wohnstätte samt Weideland und 6 davon dienen als Asylstätte, dann wieder als Zufluchtsort für das Volk. Auch hier wird das gegenseitige aufeinander verwiesen sein. Noch einen schönen Gedanke findet man im 5. Buch Mose. Und zwar bindet Gott die Leviten und seine Priester auch mit ein in das gemeinsame Feiern. Denn gefeiert wurde ganz häufig am Tempel. Da ging es nicht nur todernst zu, sondern man kam dorthin für die jährlichen Feste. Und das heißt, die Leviten, die waren mitten dabei. Die Priester, sie waren mitten dabei, wenn das Volk kam und regelmäßig dorthin zog zu den Opfern. Und es stand, ihr sollt fröhlich sein vor dem Herrn, eurem Gott. Ihr und eure Söhne, eure Töchter, eure Knechte und Mägde und der Levit, der in euren Städten wohnt. Denn er hat weder Anteil noch Erbe mit euch. Immer war er mit einbezogen, der Levit, auch dort, wo gefeiert wurde. Gott hat nicht zu viel versprochen, als er sagte, ihr kriegt kein Erbe, aber ich bin euer Teil. Gott hat damit nicht zu viel versprochen, sondern er hat sichergestellt, dass es ganz praktisch wird, dass er die Priester und die Leviten versorgt. Gott schenkt sich selber, er schenkt seine Gegenwart. Sie dürfen ihm so nahe sein wie die anderen vom Volk nicht. Und sie werden versorgt von Gott. Was für ein Segen. Ich bin dein Teil, sagt Gott zum Levit, zum Priester. Neutestamentlich gesagt zu dir und mir. Werfen wir noch einen Blick ins Neue Testament. Auch da begegnet uns der Begriff von Erbe nochmal. Wahrscheinlich kennt ihr die Römerstelle aus Römer 8, ab Vers 14. Und da vor allem ab Vers 16. Ja, wir können es auch ganz lesen. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Da haben wir die Geistträger wieder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Elmar hat schon darüber gesprochen, dass wir neutestamentlich gedacht auch Erben dieser 4 Ämter sind, die er aufgezählt hat. Und hier steckt auch wieder beides drin. Mit Christus leiden, mit ihm auferstehen. Verzicht und Erbe. Nah an Gottes Herzen zu sein, bedeutet immer beides. Ein Stück auch von seinem Schmerz zu spüren, aber auch eben bei ihm geborgen sein. Und das in alle Ewigkeit. So steht hier das Erbe der Kindschaft im Mittelpunkt, das wir als Gottes Kinder erben dürfen. Miterben Christi, teilhaftig auch an seiner Auferstehung und am ewigen Leben bei Gott. Ich möchte nochmal zurückkehren zu den Psalmversen vom Anfang, wo das drin stand, Gott ist unser Teil. Und ich habe es jetzt mal in neueren Übersetzungen rausgesucht, weil die es aus meiner Sicht einfach so schön umschreiben, diesen sperrigen Begriff, Gott ist mein Teil, mein Anteil. Das bringen die neueren Übersetzungen, finde ich, ganz gut auf den Punkt. Aus Psalm 16, das sagt die neue evangelistische Übersetzung, mein Hab und Gut bist du, Jahwe, und auch meine Zukunft gehört dir. Aus Psalm 73, aus dem neuen Genfer, er ist alles, was ich brauche, und das für immer. Und in Klagelieder 3, ich sage, der Herr ist mein Ein und Alles. Darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist mein Ein und Alles.